Niemand spricht drüber?
Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Feenhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen.
Hallo, ihr Lieben. Hallo, lieber Armin.
Hallo in die Runde.
Willkommen zurück. Willkommen zurück. Bevor wir starten, wie viel Grad habt ihr es draußen?
Ich weiß es nicht. Bei mir im Zimmer sind es 22 Grad, steht auf der Klimaanlage. Bin sehr froh.
Bei mir auch draußen 31, drinnen 22.
Und bei mir in der Schweiz würde ich sagen, viel zu wenig. Bitte ein bisschen mehr.
Wir können gerne tauschen. Wir haben hier heute, glaube ich, 34, 35 Grad. Von daher heute eine verschwitzt gekühlte Folge. Ich freue mich sehr, lieber Armin, dass du wieder da bist. Du hast ein super spannendes Thema das letzte Mal dabei gehabt. Wir haben ein bisschen über Cross- und Upselling gesprochen. Du hast extrem viel gute Impulse gegeben. Wir haben einen wirklich schönen praxisnahen Talk gehabt. Das schätze ich wirklich sehr. Also wer das sich noch nicht angeguckt hat, der kann das selbstverständlich jetzt nochmal nachholen. Ja, entweder auf unserer Seite oder auch auf YouTube, und das Ganze findet natürlich auch auf Spotify und Apple in Form eines Podcasts statt. Von daher gerne reinhören. Der Armin hat super Tipps das letzte Mal schon parat gestellt. Und lieber Armin, heute ist hier der heiße Stuhl, sagt man das noch?
Ja, ich fühle mich schon eigentlich wie im Kreuzverhör. Ja.
Genau, heute bist du fällig. So, das heißt, uns haben Fragen erreicht und wie ich mir schon gedacht habe, extrem viele. Und weißt du, was ich an dir so mag, Armin? Ich habe sie dir heute früh geschickt, ja? Mhm. Und dann dachte ich, oh, es sind doch schon ganz schön viele Fragen. Und der Armin lässig, ne? Och, ist mir egal. So, such dir einfach welche raus. Ich kann auf alles eine Antwort geben. Und darauf freue ich mich auch total. Ja, du bist da wirklich der Vollprofi. Und deswegen würde ich da jetzt gerne direkt mal einsteigen.
Ja, weißt du, ich habe in meiner Schulzeit mich so oft blamiert mit Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Also ich habe meinen Tiefpunkt einfach durchlaufen. Deswegen kannst du mich jetzt alles fragen. Von Quantenphysik bis Cross- und Upselling.
The only way is up.
Genau.
Paula Abdul.
Katharina, ich bin ganz Ohr.
Okay, du beschreibst Cross- und Upselling als strategisches Element, gut aufgepasst übrigens. Wo beginnt für dich Strategie? Bei der Haltung, der Organisation oder den Zahlen?
Sowohl als auch. Ist jetzt eine diplomatische Rede und Antwort und klingt so ein bisschen nach Rausreden. Also es hat natürlich ganz viel auch mit Zahlen zu tun. Es hat aber auch sehr viel mit Haltung zu tun. Es hat viel mit der Einstellung zu tun. Also was wollen wir als Organisation eigentlich? Wie konzentriert wollen wir sein? Weil ich hatte es ja auch schon beim letzten Mal gesagt, man kann Cross- und Upselling als reine Verkaufsaktivität sehen und sagen, wir haben jetzt hier noch zwei Paletten von Produkt A. Wir verkaufen die einfach mal. Das kann auch funktionieren. Aber wenn es wirklich ein Teil einer Unternehmensstrategie sein soll, dann muss es auch Teil einer Haltung sein.
Mhm. Sehr gut, diplomatische Antwort.
Ja, ich fasse mich jetzt kurz, weil wir haben ja viele Fragen.
Was wäre die nicht-diplomatische Antwort?
Die nicht-diplomatische Antwort, ja, liebe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, macht doch mal endlich mal eure Hausaufgaben und lernt doch mal endlich, dass Verkauf nicht nur etwas mit Absatz zu tun hat, sondern mit einer inneren Einstellung. Wie wollen wir Kunden zufriedenstellen? Wie wollen wir Customer Lifetime Value erhöhen, statt immer nur auf Monats- und Quartalszahlen zu schauen? Das bin ich jetzt nicht mal leid.
Jetzt geht's los. Jetzt sind wir im Ring.
Gut, okay. Danke für den Hinweis.
Das musste mal raus. Sehr gut. Ja. Ich schließe gleich mal an mit der nächsten Frage. Die finde ich auch so ein bisschen an deine Antwort oder deine Anforderung an die Geschäftsführer ein bisschen anschließt. Warum glaubst du, unterschätzen so viele Unternehmen die vorhandenen Umsatzpotenziale im Bestandsgeschäft?
Offen gesprochen, ich weiß es nicht. Also es gibt ja genügend Zahlen, die belegen, wie viel Bestandskundenumsatz auf der Straße oder in den Unternehmen liegt, also ungenutztes Umsatzpotenzial. Aber ich glaube, es liegt auch so ein Stück weit daran, dass wir diese Haltung haben, vielleicht ist es auch sogar ein Bias, also so ein Gedankenfehler, es muss mal was Neues sein, damit es besser wird, statt das Bestehende zu nutzen und zu entwickeln. Man braucht neue Mitarbeiter, man braucht neue Strategien, man braucht neue Buzzwords. Ich glaube, das führt auch dazu, dass wir sehr viel schneller auf das Neukundengeschäft schauen, als Bestandskunden noch systematischer zu entwickeln.
Das ist doch eigentlich sehr ironisch, weil eine meiner größten Leidenschaften, das ist Innovation. Aber nachdem ich 10 Jahre in Innovation und Personalentwicklung vorangetrieben habe, kann ich mit voller Herzen sagen, ich rede niemals mehr über Innovation mit Mitarbeitern. Weil wenn wir da mit Innovation ankommen, dann sagen die alle, ja, schauen wir mal. Also das finde ich dann irgendwie schon ein ganz interessanter Kontrast.
Ja, das ist aber, Patrick, ich glaube, nochmal eine andere Komponente. Mitarbeiter schützen sich natürlich häufig vor Veränderungen, weil Veränderung bedeutet natürlich mehr Aufwand. Und ich sehe ja, dass in fast allen Unternehmensbereichen der Workload extrem hoch ist. Überstunden dürfen nicht mehr gemacht werden, müssen abgebaut werden und dann wieder was Neues. Das ist ja auch ein Widerspruch in sich. Deswegen, das ist auch eine Form von Selbstschutz. Aber ich denke, manchmal an Unternehmen, die sagen, ja, wir müssen Neukundengeschäft machen, stellen 2 Außendienstmitarbeiter ein, statt mal zu sagen, hey, lass uns doch mal überlegen, was wir an bestehendem Potenzial haben und das besser nutzen. Sowohl die Ressourcen intern an bestehenden Mitarbeitern als auch das Kundenpotenzial. Und die meisten Innovationen, die beim Patentamt angemeldet werden, sind ja auch nicht Produktneuerungen. Das muss man auch mal bedenken. Das sind Weiterentwicklungen. Also lass uns doch mal innovativ sein, so wie es auch bei den Patentämtern eingeht, nämlich die bestehenden Kundenbeziehungen noch besser machen. Das ist doch, da kann man doch super kreativ sein.
Gibt es da Benchmarks? Also pro Industrie, wo du sagen würdest, Anteil Neukundenumsatz ist gut, Anteil Bestandskundenumsatz?
Ja, das kannst du ja nicht im Querschnitt sagen. Also allein die Churn Rate, also die Quote der Unternehmen, der Kunden, die ein Unternehmen pro Jahr verliert, die variiert ja zwischen, ich weiß, ich glaube 8% und 30%. Also daran orientiert sich ja zumindest, was man an Neukundenumsatz tätigen muss, um den Bestandskundenumsatz zu halten. Also deswegen, das ist schon eine breite Range.
Ist die 30% auf Umsatz oder auf Anzahl Kunden gemessen?
Auf Anzahl Kunden, ja.
Okay, aber dann...
Ja, ich sag mal so, beispielsweise so Telekommunikationsindustrie, ja, also die ganzen Handy-Tarifanbieter, die haben natürlich eine hohe Churn-Rate, weil die natürlich sich gegenseitig jedes Jahr mal die Kunden abwerben mit irgendwelchen super Spartarifen. Und Datenvolumentarifen. Ne?
Das ist, genau, aber wenn ich jetzt industriespezifisch sage und wenn wir jetzt sagen, was ist ich im Telekom? Ja, wenn du sagst, es sind, was ist ich, 8 bis 20% Churn drin. Was ist denn, wenn ich jetzt ein Telekom-Anbieter bin, was ist dann ein guter Wert für Bestandskundenumsatz? Also das ist ja...
Meinst du jetzt das Verhältnis Bestandskundenumsatz zu Neukundenumsatz?
Ich versuche deine Aussage in eine Zahl zu kippen. Also du sagst, die Kunden unterschätzen das Potenzial im Bestandskundenumsatz. Und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie groß ist denn das Potenzial und was wäre ein guter Wert im Verhältnis zu was ist der normale Wert? Also die Aussage ist ja durchaus plausibel. Ich versuche es nur mal ein bisschen zu quantifizieren.
Ja, also das ist so ein bisschen vage. Es gibt nicht wirklich verlässliche Branchenzahlen. Es kursiert immer so dieser Wert, bis zu 30% Umsatz können Unternehmen oder machen viele Unternehmen mit Bestandskundenumsatz durch Cross- und Upselling. Ich kenne aber wirklich keine genauen Aufschlüsselungen, die belegen, ich sag mal, im B2B-Bereich Investitionsgüter ist es der Wert, im Bereich B2B-Verbrauchsgüter ist es jener Wert, im dreistufigen Vertrieb oder so. Da kenne ich keine wirklich validen Zahlen. Das liegt leider daran, dass die Zahlen erstens nicht erhoben werden, flächendeckend, und zum Zweiten, dass ich kaum Branchen kenne, die wirklich durchgängig Cross- und Upselling-Aktivitäten installieren. Es gibt einige Unternehmen, die tun das, aber ich sag mal so im gesunden Mittelstand sind das häufig eher so punktuelle Maßnahmen, deswegen kannst du das nicht wirklich, gibt es da leider keine verlässlichen Zahlen. Aber ich würde mal, wenn man sich orientiert nur an diesem Wert 30% des Umsatzes über Cross- und Upselling, ich glaube, jede Branche und jedes Unternehmen kann relativ gut für sich auch einschätzen, sag mal, wie hoch ist eigentlich der Anteil in unserem Segment der Bestellungen, die wir dadurch erzielt haben, dass wir nochmal zusätzliche Impulse gesetzt haben. Ich glaube, dass man innerhalb einer Organisation relativ gut erheben kann. Aber es wird eben selten getan. Weil es ist bei den meisten Unternehmen eher so ein Nice-to-have-Thema oder wir machen es mal punktuell, wenn vielleicht irgendwie ein Sponsor, ein Lieferant, ein Industrielieferant uns dann vielleicht auch irgendwie unterstützt bei so einer Kampagne.
Aber wenn ich das in den Kontext bringe von der Aussage, ist es billiger oder einfacher, Zusatzumsatz zu machen zu Neukundenumsatz. Das ist ja die Basisthese dabei.
Mhm, ja.
Wenn aber jetzt der eine Wert gar nicht erhoben wird, woher wissen wir dann, dass das stimmt?
Naja, also was wir wissen, dass natürlich die Kosten pro Euro Umsatz, den wir über Bestandskundenumsatz tätigen, ja, über Cross-Selling-Aktivitäten, sind die Costs of Sale natürlich deutlich geringer, weil es ist letztendlich ein geringer Mehraufwand. Also ein Cross-Selling-Gespräch dauert in der Regel nicht länger als 3-4 Minuten. Mhm. Ja, bei einem Mitarbeiter, der nicht mehr Kosten verursacht, außer seine Personalkosten, anteilige Raummiete und Telefongebühren kannst du vernachlässigen. Ja, wenn ein Außendienstbesuch, wissen wir, zwischen 500 und 1000 Euro kostet. So, allein das mal betrachtet, kann man sagen, okay, der durchschnittliche Umsatz ist natürlich ein geringer, wenn ich sag mal, dir dann am Telefon nochmal irgendwie für 50 Euro drei Blattarmaturen verkaufe oder 20 Brausenschläuche, als wenn der Außendienstmitarbeiter dir eine komplette Heizung verkauft, ganz klar.
Aber eine Investitionsrechnung, eine relativ einfache. Also wo ist die Stunde meines Mitarbeiters jetzt besser investiert? Im Neukundengespräch oder im Bestandskundengespräch?
Ich meine, uns ist klar, wir brauchen ja beides. Also das ist jetzt keine Alternative zum klassischen Außendienstteam. Das ist eine wunderbare Ergänzung. Und ich werde natürlich nicht die Umsatzgrößen erreichen vom Volumen, wie sie mein Außendienstteam erreichen, die jeden Tag 5 bis 6 Kunden vor Ort besuchen. Natürlich durch den Aufbau von Verkaufsstrategien natürlich dann ganz andere Umsatzgrößen erreichen können. Das ist immer ein Add-on. Und ich hatte das ja beim letzten Mal auch deutlich gesagt, seht auch Cross- und Upselling nicht als reine Umsatzgenerierungsmaschine, sondern eine sehr gute Form von Umsatzgenerierung mit einem viel größeren Wert, nämlich die Customer Lifetime Value zu erhöhen, die Kundenbindung zu erhöhen.
Ich habe vor ein oder zwei Wochen mit einem Geschäftsführer gesprochen. Das ist ein Unternehmen, die sind seit 100, 140 Jahren am Markt. Um auch so ein bisschen zu verstehen, wo drückt bei denen jetzt so der Schuh? Die machen auf die einen Seite ganz viel Partnervertrieb, auf die andere Seite machen die auch viel Direktvertrieb. Das ist fast so 50-50. Wieso ist das möglich? Historisch einfach so gewachsen. Und der Markt akzeptiert das. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, bei een andere Unternehmen habe ich mal gesehen, die wollten einfach mehr PS auf die Straße. Also die Installateuren, die bei euch unterwegs sind, möchten so, dass die dann auch mehr Up- und Cross-Selling machen. Und er hat gesagt, ja, nur zum Teil. Weil wenn der Typ dann von dieser Stunde 45 Minuten am Quatschen ist, einfach um einen Upsell zu machen, dann fängt er an, meer teurer zu werden. Het tatsächlich den Arbeit zu erledigen, der auch zu tun hat. Also auch da gibt es dann irgendwie so eine Art von Optimierung. Was ist so eigentlich daar deine Erfahrungen, Armin? Wie kann ein Unternehmen einschätzen, bis zu welchem Punkt macht es Sinn, Mitarbeiter, die typischerweise nicht so im Verkaufsprozess dabei sind, aber im Kundenkontakt stehen, dass sie auch tatsächlich anfangen, mit so Up-Cross-Selling-Gesprächen zu führen?
Du musst es messen, ne? Also im besten Fall machst du irgendwie einen AB-Test mal über einen gewissen Zeitraum. Lässt mal einen Teil deines Teams mit der neuen Methodik arbeiten und misst einfach mal im Vergleich zum anderen Team, was sich an Umsatzentwicklung tut. Du kannst natürlich auch Kundenbarometer durchführen, indem du fragst, so, wie ist die Kundenzufriedenheit? Ist das etwas, was euch Mehrwert bietet? Oder du kannst die Gesprächsdauer messen über die Telefonanlage. Natürlich ganz wichtig, nicht nur alles analytisch messen, sondern auch mit den Mitarbeitern im Gespräch sein. Schauen so, wie verändert sich auch der Charakter eurer Kundenbeziehung? Weil der beste Indikator ist, wenn die Mitarbeitenden dir sagen, hey Patrick, die Gespräche mit meinen Kunden, die sind viel besser geworden, weil die mich auch ernster nehmen. Die sagen mir dann auch bei jedem Gespräch, hey, danke fürs Angebot, im Augenblick nicht, aber behalt mich weiter im Verteiler. Ist ganz cool, was ihr da macht. Ne? Also dass so dieses empathische Messen von Erfolg oder Misserfolg ist mindestens genauso wichtig wie das empirische Messen, finde ich. Mhm. Mhm. Ja. Natürlich kannst du genau messen. Ich kenne das ja so aus der Telemarketing-Zeit. Wir haben ja auch da Tests durchgeführt. So in der Zeit, wo ich mich auch so mit Gender-Kommunikation beschäftigt habe, ob es eine Auswirkung hat auf die Abschlussquoten im aktiven Verkauf. Wenn Männer mit Frauen und Frauen mit Männern oder gleichgeschlechtliche Gesprächssituationen gegeben werden. Und wir haben sogar festgestellt, dass es eine minimale Steigerung der Abschlussquote gibt, wenn Männer mit Frauen und Frauen mit Männern telefonieren. Gegenüber den Teams, die gemischt ihre Kunden zugeteilt bekommen. Ne? Also man kann auch viel messen.
Ja.
Aber ich glaube, viel wichtiger auch für die dauerhafte Akzeptanz, weil es ist ja auch, wir sprachen ja eben bei der Strategie auch über das Thema Haltung, damit es sich auch im normalen Alltag eines mittelständischen Unternehmens mit, ich sag mal, 15 Innendienstmitarbeitern, 5 Außendienstmitarbeitern, 3 Mitarbeiter im Thekenverkauf, damit sich das auch zu einer Haltung entwickelt. Ja, das ist ja nicht die Statistik, sondern das Gespräch darüber. Weißt du, wenn du in deinem Autohaus auf deine Winterreifen oder Sommerreifen wartest und der junge Auszubildende zu ihr sagt, haben Sie eigentlich schon einen Kaffee angeboten bekommen? Soll ich ihm mal einen bringen? Dann ist da ein Groschen gefallen. Ja, dann geht es nicht darum, ob man statistisch misst, wie viele Kunden haben, wie viel Kaffee bekommen, sondern dass man so ein Mindset bei den Mitarbeitern schafft, dass selbst der Auszubildende oder die Auszubildende diese Haltung hat, hey, der Fehnhof, der sitzt da und hat noch keinen Kaffee, das kann doch nicht sein, den biete ich zumindest einem an. So. Mhm. Deswegen ist es ganz viel Mindset und da würde ich mit Statistik eher ein bisschen zurückhaltend sein, aber Pascal, natürlich ist es das gute Recht jedes Unternehmers, jedes Controllers, auch mal messen zu dürfen. Ne?
Armin, du hast ein sehr schönes Beispiel genannt. Ich habe dir eben schon erzählt, ich war letzte Woche im Hotel am Kaiserstuhl, Eisstätten am Kaiserstuhl. Da war ich auch noch nie. Und die haben Frühstück erst ab 7. So, jeder, der mich kennt, weiß, da ist bei mir schon fast Mittag. Ja. Das heißt, ich war natürlich schon wieder früh wach und dann war aber schönes Wetter. Ich habe draußen auf der Terrasse gesessen, so ab 6 Uhr. Ne? So. Und das ist mir das erste Mal passiert. Die Dame ist dann rausgekommen und hat sich gemerkt vom Vortag, dass ich Cappuccino-Trinkerin bin, hat mir morgens um 6 kommentarlos, ohne ein Wort zu sagen, auf die Terrasse einen Cappuccino gebracht. Und dann sage ich so, echt jetzt? Und dann sagt sie, echt jetzt? So. Und dann habe ich gedacht, krass, egal, ob ich hier wieder herkomme oder nicht, aber definitiv werde ich hier wieder hinkommen. Ja? Also, weil das einfach super nett ist, so, also was man mit so einer kleinen Geste machen kann, ja, also sorgt dafür, dass ich, sollte ich da wieder hingehen, natürlich in das Hotel wieder komme, allein dadurch, dass sie auch sehr kommunikativ war, wir haben uns auch im Nachgang noch gut unterhalten und es würde direkt an die nächste Frage anschließen, wie etabliert man denn eine Kultur, in der Cross-Selling nicht als Verkaufen, sondern als beraten verstanden wird.
Wie viel Zeit haben wir noch? Weil ihr wisst, wie aufwendig es ist, in einer Organisation eine Kultur sich entwickeln zu lassen. Ne? Das ist echt ein Thema. Also erstmal, es muss ganz oben anfangen. Ich bin gerade in einem Unternehmen sehr viel unterwegs. Da geht es darum, ein Leitbild für Führung und Kommunikation, für Führung und Zusammenarbeit umzusetzen. Und wir merken, dass in der Geschäftsleitung das so gefördert wird im Sinne von, wir geben das Budget frei, aber das war es dann auch. Ne? Und dann merkst du, dass das jetzt schon wieder anfängt zu bröckeln. Also oben von der Kirchturmspitze fallen schon so die ersten Dachziegel runter. Ja, das ist so bedauerlich, weil das muss, also damit ein erster Teil auf deine Antwort auf deine Frage, das muss, also Unternehmenskultur ist immer etwas, was auch von oben mitgelebt und mitgetragen und kommuniziert werden muss. An einem Standort dieses Unternehmens, was ich gerade zitiere, da gibt es eine Standortleiterin, mit der habe ich heute auch noch gesprochen, die macht das echt wirklich so charmant. Die hat die Werte des Leitbildes mit den Mitarbeitern der Teams aus dem kaufmännischen wie aus dem Produktionsbereich besprochen. Die haben dann Verhaltensregeln daraus abgeleitet, haben so spielerisch, aber toll, so Kooperationsverträge für Zusammenarbeit abgeschlossen miteinander, die sie auch so symbolisch unterschrieben haben. Die treffen sich und jetzt wollte sie mit mir nochmal moderiert, so einen Workshop machen, wo alle nochmal die Gelegenheit haben, einfach mal zu sagen, hey, was läuft in diesem Kontext gut und wo haben wir uns vielleicht auch ein bisschen zu viel vorgenommen oder was war vielleicht auch mal eine Mogelpackung? Also im Dialog bleiben. Das kostet eben auch Zeit, eine Kultur zu initiieren. Also was heißt das jetzt für Cross- und Upselling? Das darf eben nicht nur der Innendienstleiterin sozusagen aufs Auge gedrückt werden. Mach mal was und buch mal den Armin Hering für einen Workshop und dann läuft das schon, sondern das muss eben Teil der Unternehmensstrategie sein. Da muss im besten Fall auch Produktentwicklung mit involviert sein und Marketing, dass man sich mal überlegt, wie können die Dinge zusammenfließen, dass man dann auch diese Kampagnen oder gewisse Aktionen, wo auch mal ein Newsletter triggert und postet, dass Produktentwicklung sagt, Mensch, wir haben ein viel besseres Produkt als das, was euer Boss immer vorschlägt, ne? Denn die schlechtesten Ideen haben dann oft immer die Chefs. Die haben dann immer so die ertragsstärksten Produkte im Kopf, die aber dann nicht immer drehstark sind. Und dann weißt du vielleicht Produktentwicklung und Vertrieb, Außen, Innendienst, die wissen doch vielleicht am besten, was läuft. Und wenn man die zusammenbringt und dann sagt, so, jetzt machen wir das Ganze und dann hält die Geschäftsleitung auch noch den sozusagen die Ausdauer, dass sie das immer wieder triggert, immer wieder controlled, immer wieder auch bewertet im Sinne von belohnen und drüber sprechen. Und da muss es eben, darf nicht der Alltag wieder reingeflogen kommen, nach dem Motto, jetzt sind die Preislisten wieder wichtiger, jetzt ist die Hausmesse wieder wichtiger, jetzt haben wir aber andere Konditionsverarbeitung mit unseren Herstellern, jetzt läuft das nicht. Ja, dann kippt sowas wieder schnell runter, ne?
Ja, vielleicht habe ich daar eigentlich schon ein ganz schneller Test, die man ausführen kann bei einem Unternehmen, um das herauszufinden, ob man das überhaupt einführen kann. Und das könnte dann auch direkt eine weitere Elefant im Round sein. Hat ja. Der Geschäftsführer Anstand und ist er aufmerksam auf die Bedürfnisse von anderen Menschen? Das sind für mich zwei Voraussetzungen und ich weiß nicht, was eure Erfahrungen ist, aber die meisten Geschäftsführer, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, da fehlt eine gewisse empathisches Vermögen.
Ja, ja.
Und das ist für mich dann oft der Kern. Ich meine, wenn dafür einfach kein Verständnis dafür ist, und das auch nicht einen persönlichen Wert ist von der Inhaber oder der Geschäftsführer, der wird sich auch keine Leute suchen, die diese Werte teilen. Und da fängt das Ganze eigentlich an und es ist letztendlich die Frage, kann man sich solche Werte aneignen? Ja, das kann. Da muss aber oft etwas ganz Kritisches passieren in jemandem seinem Leben, um plötzlich so einen Dreh zu machen. Und in einer Arbeitsumgebung ist es nochmals viel schwieriger.
Ja, ja. Also, was du sagst, Patrick, und du hast ja, oder ihr habt ja auch fantastische Messinstrumente. Ich sehe das ja immer mit der Brille auch des Systemikers. Wir sprechen natürlich immer sehr viel von wirklich Change-Kultur. Ja, wenn man sich die klassischen 8 Stufen von Kotter anschaut, ein Punkt ist ja immer wirklich da die Führungskoalition. Also, und das schließt ja die Geschäftsführer und die Vorstände mit ein. Das sind ja per Definition auch Führungskräfte. Und ein Punkt ist natürlich auch immer Relevanz erzeugen. Wenn natürlich der Innendienstleiter sagt, ja, das haben wir jetzt aufgedrückt bekommen, aber eigentlich ist es ja unsere Definition im Vertriebsinnendienst, das wird dafür sorgen, dass alle Bestellungen bis 11 Uhr eingepflegt sind ins SAP, damit dann die Ware noch am Nachmittag rausgeht. Wenn Sie das als Ihre Definition und Bestimmung sehen, dann werden Sie Cross- und Upselling immer als lästiges Beiwerk sehen, was Sie machen können, wenn Sie Zeit haben, aber die haben Sie ja nie, dann machen Sie es nur unter Druck und wenn der Druck nachlässt, hören Sie wieder auf damit. Und deswegen machen wir häufig dann auch einen Readiness-Check, dass wir sagen, bevor wir jetzt irgendetwas Neues wieder entwickeln und installieren, lass uns doch mal schauen, wie ist denn hier die Unternehmenskultur bei Change, bei Projekten? Also was sind denn so eure Regelkreise? Im besten Fall, Best Case und Worst Case. Was passiert denn in der Regel? Wer sind denn die Menschen, die mitmachen? Wer sind die Menschen, die erstmal abwarten? Wer sind die ja, querulant klingt so nach Verweigern. Das hat ja auch immer Gründe, warum Menschen erstmal skeptisch sind. Meistens aus Erfahrung, weil sie sagen, oh Gott, jetzt was haben die sich wieder ausgedacht? Jetzt waren wir wieder irgendwie in St. Gallen bei irgendeinem Workshop und haben sich wieder, wer weiß was, Beklopptes ausgedacht, hat wieder wahnsinnig viel Geld gekostet und jetzt wird alles auf den Kopf gestellt. Wie damals, als wir diese ganze agile Geschichte hatten und New Work und Projektmanagement, Scrum, haben wir alles schon hinter uns.
Ist das so vergleichbar mit Neukundenumsatz versus Bestandskundenumsatz steigern? Neue Modelle versus bestehende Modelle steigern?
Das war eher nochmal der warnende Hinweis oder der aufrüttelnde Hinweis, Pascal. Generell, jede Veränderung löst in Teams in der Regel nicht geschlossen Begeisterung aus.
Genau, aber ich frage mich gerade, weil ich fand deinen Aspekt mit die Kunden suchen ihr Glück in der Neukundenakquise und nicht im Bestandskunding. Und ich frage mich jetzt gerade, ist der Change nicht auch genau dasselbe? Zu sagen, wir suchen ein neues Modell und jetzt machen wir was Neues, anstatt dass wir sozusagen mit dem Bestand schauen, was da denn rausholbar ist.
Ja, Pascal, du musst ja schauen, wer sind denn jeweils die Betroffenen einer Entscheidung? Wenn es heißt, wir machen Cross- und Upselling, betrifft das in der Regel die bestehenden Mitarbeitenden in der Organisation.
Ja.
Ja, wenn der Geschäftsführer, der Vorstand beschließt, wir brauchen 5% mehr Kunden im kommenden Jahr, dann betrifft das die bestehenden Außendienstmitarbeiter, die schon Neukundengeschäft machen, aber die noch mehr Neukundengeschäft machen. Oder man rekrutiert 2 auf dem Arbeitsmarkt, die man einstellt, die ja auch schon ihr Leben lang Neukundengeschäft machen. Das heißt, für die ist es ja kein Change. Vielleicht eine Schippe mehr, aber kein Change.
Genau, und ich habe mich einfach gefragt, ob Change-Prozesse nicht genau die gleiche Challenge haben, zu sagen, man schaut nach dem neuen Modell Shiny New Things, sagt man ja auch gerne. Und da ist ja klar, dass die Mitarbeiter irgendwann mal sagen, ich setze jetzt mal eine Runde aus und ich steige dann in 3 Jahren beim nächsten Change wieder ein.
Ja.
Es ist ja vorhersehbar, dass ein neues Tool eingeführt wird, ein neuer Change kommt und so weiter. Und dann, jetzt können mal die Jungen mal mitmachen bei dem Change.
Wenn der Mitarbeitende die Möglichkeit hat, sich wegzuducken oder mal sozusagen sein Change-Sabbatjahr zu nehmen, okay.
Aber die Mehrheit der Mitarbeiter in großen Unternehmen macht das genau so, glaube ich.
So, im Konzern geht das ganz gut. Ne? Aber wenn der Geschäftsführer reinkommt ins Großraumbüro und sagt mal in die Runde, hallo, hört mal alle her, dann kann sich keiner wegducken, weil er dann sagt, Pascal, du da hinten auch. Das ist so wie in der Schulklasse. Im Mittelstand kann sich kaum einer wegducken, weil dafür ist die Nähe Geschäftsleitung zu Mitarbeitern noch zu nah. Im Konzern mag das gehen, aber nicht im Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern oder 500 Mitarbeitern.
Armin, apropos Zukunft. Ich habe eine sehr, sehr schöne Abschlussfrage für heute. Wenn du jetzt 10 Jahre in die Zukunft schaust, wie sieht aus deiner Sicht der ideale, vertriebsgetriebene Kundenkontakt aus? Datengetrieben, menschlich, automatisiert?
Alles. Alles von dem, was du aufgezählt hast. Also
all in.
All in. Also die große Frage ist ja im Kontext AI, wie schnell werden sich Chatbots im Verkaufsdialog durchsetzen? Dass sie das technisch schon relativ gut und in wenigen Jahren sehr gut können, da sind sich, glaube ich, alle AI-Experten einig. Wenn man jetzt schon sieht, wie gut man mit ChatGPT schon kommunizieren kann. Ich glaube, da sind Dialogsysteme, ohne dass ich das als Experte sage, sondern nur als Betrachter, schon sehr weit. Ob die Akzeptanz am Markt da sein wird, wird sich zeigen. Ich glaube aber schon, dass wir extrem datengestützt arbeiten werden. Ich fände das sogar wünschenswert. Mir als Verbraucher ist es am Ende vollkommen egal, ob die Mitarbeiterin im Hotel am Kaiserstuhl sich daran erinnert, dass du ein Cappuccino bestellt hast oder ob die KI ihr das ins Ohr geflüstert hat. Am Ende machen wir uns doch selbst was vor. Also selbst das ist wie künstliche Blumen beim China-Restaurant. Ja, wir wissen, dass sie künstlich sind und trotzdem ist es ein kleiner Farbtext, wenn vielleicht auch manchmal etwas angestaubt. Von daher, ich glaube, dass es extrem datengetrieben sein wird. Thema Predictive Analytics und unsere CRM-Systeme haben ja schon unglaublich viele Tool-Möglichkeiten, Schnittstellen. Das ist ja euer Beritt eher. Ich glaube, dass die jüngeren Generationen auch immer mehr, also auf der User-Seite, akzeptieren werden. Auch ich bin ja froh, wenn ich mit einem Chat kommuniziere als Verbraucher, weil ich weiß, der ist jetzt da. Und wenn das ein guter Chatbot ist, der kommuniziert mit mir so geschmeidig, so eloquent, zwar noch über Tastatur, dass ich denke, ja, ist doch viel besser, als 20 Minuten in der Warteschleife zu hängen und dann in irgendeinem Callcenter irgendwo zu landen, wo die Verbindung schon ganz schlecht ist. Also ich glaube, sehr datengetrieben, aber da, wo wichtig der persönliche Kontakt erforderlich ist, immer noch mit Menschen Das denke ich, da sind sich alle einig.
Sehr schön. Armin, das war kurz, knackig, ja, wie man das von dir gewöhnt ist, auf den Punkt. Das schätze ich sehr an dir. Pascal, Patrick, habt ihr noch was für Armin oder habt ihr noch was hinzuzufügen?
Patrick?
Um heute auf den Punkt zu bleiben, nein. Also das, was du gerade gesagt hast, Armin, ja, da hätte ich noch duizenden von ja, aber und vragen gehad. Aber ik verzichte.
Ich schließe mich dem an.
Oh, alles klar. Ihr Lieben, es war eine sehr, sehr schöne Folge. Ich empfehle jedem, der sie gehört hat, connectet euch bitte mit Armin auf LinkedIn. Ja, schreibt ihn an, kommt ihm in Kontakt. Es lohnt sich in jedem Fall. Ja, ich weiß, dass der Armin auch für Trainings zur Verfügung steht, für Veranstaltungen. Also es lohnt sich wirklich sehr. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen, weil wir, lieber Armin, wie ich schon im letzten Mal erwähnt habe, Messebuddies sind, worüber ich sehr, sehr froh bin. Ja, von daher kann ich das sehr, sehr gut beurteilen. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Ich bedanke mich besonders bei dir, Armin, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, ja, heute und das letzte Mal schon unser Gast zu sein. Und wünsche euch allen jetzt einen wunderbaren, hoffentlich kühlen Feierabend.
Dankeschön. Und danke für die Einladung. War wieder ein schöner, kurzweiliger Talk mit euch. Danke.
Danke dir.
Tschüss.